Ich meine, in den Krisen der letzten Zeit haben wir ja gemerkt, wir sind nicht immer sicher in der Rohstoffversorgung. Und das führt ja alles auch zu wirtschaftlichen Schäden. Also wenn ein Bauteil nicht pünktlich ankommt, dann bedeutet das was. Insofern muss ich einfach schauen, dass die Rohstoffe, die wir so und so in der Hand haben, dass wir die nah bei uns in die Wiederverwertung bringen. Das ist nicht mehr wie logisch und das Gebot der Stunde. Also da, glaube ich, braucht man auch niemanden mehr überzeugen. Die Frage ist, wie geht man es an, wie macht man es, wer unterstützt einen dabei?
Und deswegen ist es auch wirklich hilfreich mit diesen ganzen Aktivitäten der EU, die quasi jetzt jeden zwingt, irgendwie da mitzumachen. Also wenn es für die Betriebe vielleicht auch nicht cool ist und wahnsinnigen Stress verursacht und so weiter, aber das Ziel ist schon ganz klar, die dazu enablen und dauerhaft eben relevante Themen wie Rohstoffsicherheit klarzustellen und zur Verfügung zu stellen.
Was freue ich mich auf das Thema heute? Oft heißt es ja gerade aktuell, vor allem seitens kleiner Mittelständler, Nachhaltigkeit, es ist so ein großer bürokrativer Aufwand, es ist so teuer, braucht so viele Investitionen, wie sollen wir das dann stemmen? Jetzt gerade vor allem, wo die Wirtschaft eh nicht so brummt. In dieser Folge aber tauchen wir nicht nur ein in eins der Kernthemen der Nachhaltigkeit, nämlich die Kreislaufwirtschaft, ein super anspruchsvolles Thema dazu, sondern lernen auch, wie man das mit einem wirklich guten Business Case so umsetzen kann, dass man mit Nachhaltigkeit Geld verdient. In diesem Falle können Abfälle zu einer Einnahmequelle werden. Was es dafür braucht, das erfahrt ihr in diesem Podcast und nicht nur an einem wunderbaren Unternehmen, was er draußen auf der grünen Wiese gründen durfte, sondern wirklich an einem vorzeigedeutschen Unternehmen, das wir alle kennen, das tief in der Automotive-Wirtschaft in der Nachhaltigkeitstransformation steckt. Das heißt, ein Beispiel, das wirklich übertragbar ist auf viele, viele andere Branchen. Und weil in diesem Podcast es sich super bewährt hat, nicht nur ein Praxisbeispiel zu haben, sondern auch gleich noch die Theorie dazu zu lernen, in diesem Fall zum Beispiel zur Abfallhierarchie oder Regulationen, die bald auf euch zukommen bezüglich Kreislaufwirtschaft, wie das in die CSRD mit einfließt, haben wir natürlich auch mal wieder eine absolute Expertin für das Thema mit an Bord. Nach den nächsten 60 Minuten seid ihr also super fit für das Thema Kreislaufwirtschaft, wisst, wie ihr in eurem zum Beispiel produzierenden Unternehmen Leute mit an Bord holt, Vorwände abbaut und auch, es ist ja immer Albtraum von Produktionsleitern in laufende Prozesse einzugreifen, wie ihr das möglichst smart angeht. Es wird eine richtig gute Folge. Und damit herzlich willkommen bei Gewinne Zukunft, dem Nachhaltigkeitspodcast der Pioniere und Professionals. Mein Name ist Zackes und ich freue mich enorm, meine Community wieder mit an Bord zu haben. Und was freue ich mich auch auf meine Gäste für diese Folge. Wie schon erwähnt, eine absolute Expertin für das Thema Abfallwirtschaft und Kreislaufwirtschaft, Nadine Speidel, geschäftsführende Gesellschafterin bei Global Flow, ein Beratungsunternehmen zu genau diesen Themen. Dazu ist sie auch noch Autorin und Bundesvorstand beim BDE, dem Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft. Hallo Nadine.
Hi.
Großartig, dich mit an Bord zu haben. Und du hast tatsächlich auch einen dieser richtig coolen Cases mitgebracht, auf den ich mich unglaublich freue, nämlich ZF. Braucht man nicht vorstellen, das Unternehmen kennen wir alle. Automotive-Zulieferer und damit wirklich in einer super spannenden Position, denn natürlich ist ein großer produzierender Betrieb, aber auch eingebettet, einerseits mit super vielen Partnern upstream, aber natürlich auch mit OEMs downstream, die durchaus den einen oder anderen regulativen Druck ausüben und Daten haben wollen. Und wie geht man in dieser Position vor? Vor allem, wenn man ein Ambitionsniveau hat, das viel höher ist als das, was regulativ verlangt wird. Das wird mir Matthias Greb erklären, Leiter Produktionsservice bei ZF in Schweinfurt. Schön, dich mit an Bord zu haben, Matthias.
Hallo, Zackes. Hallo, Nadine. Freue mich.
Und es ist der erste Podcast, Matthias, bei dem du dieses Thema erklärst. Also vielen, vielen Dank, dass wir wirklich diesen exklusiven Einblick haben dürfen. Wir starten erstmal, Nadine. Kreislaufwirtschaft. Eigentlich habe ich das Gefühl, es ist schon längst umgesetzt. Ich habe sogar heute Werbung von der Bank gelesen. Wir denken in Kreisläufen. Alle reden von Kreislaufwirtschaft, die ganze Industrie. Aber mal Hand aufs Herz. Wie ist der Status quo gerade in Deutschland?
Ja, unser Ruf ist da wesentlich besser wie wir. Tatsächlich liegt die Quote des Materials, was wir wieder einsetzen, so Pi mal Daumen bei 11-12%. Das bedeutet, wir sind hier nicht Weltmeister, sondern spielen eher Kreisliga A. Also es geht wesentlich, wesentlich besser, dahingehend wirklich Materialien recyclingfähig in den Kreislauf zu bringen und dauerhaft wieder zu verwerten, ja.
Jetzt schauen die meisten Unternehmen, seien wir ehrlich, gerade vor allem durch Compliance auf das Thema. Ne? Viele sind mit der CSRD gut beschäftigt, überhaupt erstmal diesen Anfangsaufwand zu stemmen. Warum aber ist das Thema Kreislaufwirtschaft so essentiell für unsere Industrie, unabhängig von der Regulation oder dem Druck?
Es gibt mehrere Gründe für die Relevanz der Kreislaufwirtschaft. In erster Stelle natürlich, die Kreislaufwirtschaft verhindert die Vermüllung der Natur. Sie beseitigt gefährliche oder belastete Materialien und gleichzeitig stellt sie einfach einen dauerhaften Rohstofflieferant dar. Und wenn man jetzt bedenkt, wir haben da ja schon so ein paar planetare Grenzen erreicht, ist es doch schon sehr geschickt, wenn wir die Materialien, die wir benötigen für unsere Produkte und unseren Lebensstandard, wenn wir die einfach morgen wieder zur Verfügung haben. Und das ist einfach das Prinzip Kreislaufwirtschaft. Damit geht einher, dass wenn wir es schaffen, mit Recycling-Rohstoffen zu arbeiten, wesentlich weniger CO2 emittiert wird, als wenn wir einfach mit Primärmaterialien arbeiten. Von daher, also es macht einfach nur Sinn, die lineare Wirtschaft zu einer Kreislaufwirtschaft hin zu transformieren und als Betrieb, auch als produzierender Betrieb, selber Teil der Kreislaufwirtschaft zu werden.
Kurz noch eine Nachfrage, bevor ich auch zu dir komme, Matthias. Ich habe mal versucht, die Zahlen rauszufinden im Vorfeld, die Schnelle nicht die genauen gefunden, aber ich glaube, wir haben so importierte und in Deutschland extrahierte Rohstoffe so im Bereich von ganz grob 1,6 Milliarden Tonnen und ich glaube nur 140 Milliarden Tonnen davon laufen im Kreislauf. Das heißt so rund 90% fließen ins Ausland oder werden verbrannt, verklappt, landen verbuddelt oder landen im Meer, je nachdem, was es für ein Rohstoff ist. Können wir eigentlich nicht dauerhaft machen, weil wir haben ja eigentlich nicht so viel Rohstoffe in Deutschland, oder? Also im Prinzip kaufen wir gerade richtig teuer Rohstoffe ein, schicken sie ins Ausland und wir zahlen die meiste Zeit auch noch dafür.
Also wenn man sich mal unsere Stoffströme anschaut, sind die ja schon sehr, sehr hochwertig. Das bedeutet, in dem Sperrmüll ist zum Beispiel gutes Material drin, was bedeutet gutes Holz, Metalle und so weiter und so fort. Entsprechend begehrt sind unsere Stoffströme. Also wir haben zum Beispiel Kunden aus Südkorea, die nichts anderes machen, als zu lernen, wie hier der Schrotthandel funktioniert, um eben dauerhaft dieses Material nach Südkorea zu importieren. Und das bedeutet, dieses Material, das ist einfach so begehrt und so wertvoll und so wichtig, eben aus diesen drei Gründen, die ich vorher genannt hatte, dass es für mich persönlich nicht so ganz nachvollziehbar ist, warum da nicht viel mehr Fokus drauf liegt, warum der Entsorger einfach nur als notwendiges Übel betrachtet wird und eben nicht als Rohstofflieferant von morgen und warum wir diese Branche und Teile der Branche, sowas wie Gießereien oder Papierfabriken, hier ist ein ganz offensichtliches Sterben im Land im Gange, warum man nicht alles daran setzt, diese zu erhalten, weil das einfach unsere regionalen Kreisläufe sind, die uns dauerhaft die Rohstoffe sichern, mit einer entsprechenden Relevanz dahinter. Also auch gerade für einen Betrieb wie ZF, das ist ja super, wenn die Gießerei um die Ecke sitzt und die das Material einfach dauerhaft zur Verfügung haben. Ist dem nicht so, muss man es eben mit allen Hürden aus dem Ausland wieder beziehen. Und wenn wir das doch schon so aufwendig einkaufen, warum denn dann nicht hier hochwertig halten und zwar so, dass möglichst wenig CO2 emittiert wird?
Das war schon die perfekte Brücke zu dir, Matthias. Gießereien und Papier, das sind ungefähr wahrscheinlich auch die Bereiche, wo bei euch Abfälle anfallen. Nur mal kurz, damit wir ein Bild vor Augen haben. Das ist nicht gerade ein kleiner Standort, ne? 10.000 Mitarbeitende bei ZF in Schweinfurt. Was produziert ihr und was für Materialien schleust ihr da durchs Werk?
Also wir produzieren alles. Wir sind ein großer Automobilzulieferer. Wir produzieren Bauteile für Antriebsstränge, Bauteile fürs Fahrwerk. Also wir sind eigentlich sehr, sehr Stahl, sehr, sehr metalllastig. Inzwischen sind wir auch ein großer Standort. Wir sind ja gerade mitten in der Transformation zur Elektromobilität, sind da auch schon vor einigen Jahren gestartet und unser Produktportfolio schwingt jetzt gerade so. Also wir haben immer noch das Verbrennerportfolio. Der Kunde bekommt, was er von uns kaufen möchte. Und wir sind aber auch schon sehr stark in der Elektromobilität und liefern dort Antriebsstränge für Elektrofahrzeuge.
Und wie begann eure Reise? Ich glaube, also na, logisch, ihr seid so groß, dass ihr euch natürlich schon lange über das Thema Abfallwirtschaft Gedanken macht. Ich glaube, ihr wart jetzt auch lange vor der CSRD schon berichtspflichtig für die nicht finanzielle Berichterstattung. Aber wie war das Thema Abfallwirtschaft bei euch aufgestellt und warum habt ihr euch irgendwann überlegt, okay, das gehen wir nochmal gründlich und ganz anders an? Bevor wir noch tiefer ins Thema eintauchen, gibt's wie immer ein für eure Arbeit spannendes Sustainability Offering von meinem Werbepartner dieser Folge, IBM. Eine der größten Herausforderungen für Nachhaltigkeitsverantwortliche aktuell ist vermutlich, gerade mit Blick auf die CSRD, die Auswahl der richtigen ESG-Software. Es gibt einfach zahlreiche Lösungen mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Aber es gibt vermutlich nur wenige so umfassend funktionierende Lösungen wie die IBM Envisi ESG Suite. Speziell in Bezug auf euer ESG-Reporting bietet euch Envisi die Möglichkeit, nicht nur eines, sondern gleich zahlreiche internationale Frameworks zu bedienen. von SASB zu TCFD, zu den Sustainable Development Goals oder GRI und natürlich auch dem Reporting-Standard der CSRD, ESRS. Und es wäre natürlich auch kein IBM-Produkt, wenn ihr dabei nicht an den unterschiedlichsten Stellen auf Automatisierung und KI für die Beschleunigung der Prozesse setzen könntet. Zum Beispiel dank Natural Language Processing für das schnellere Erfassen eurer GHG-Emissionen. Nicht umsonst wurde IBM vom unabhängigen Marktforschungsunternehmen Verdantic als führend im Bereich Enterprise Carbon Management Software eingestuft. Mehr Infos gibt's unter ibm.biz/CSRD-Reporting-Software oder bei Stefanie Metzner auf LinkedIn. Die Links findet ihr in den Shownotes. Wie war das Thema Abfallwirtschaft bei euch aufgestellt und warum habt ihr euch irgendwann überlegt, okay, das gehen wir nochmal gründlich und ganz anders an?
Ja gut, ich sag mal, als Metallverarbeiter hat man es auf der einen Seite ein Stück weit einfach, weil die Metallschrotte einfach schon seit vielen Jahren in die Wiederverwertung gehen. Das war schon immer klar, die Stahlwirtschaft kauft Schrotte wieder auf, insofern waren da immer Kreisläufe da. Und der große Teil an unseren Schrotten, wir haben einfach zu 90% Metallabfälle, die gingen schon immer in die Wiederverwertung. Was wir gemerkt haben in den letzten 10 Jahren war einfach, dass wir uns da nicht mehr weiterentwickelt haben, was unsere anderen Abfälle angeht. Wir haben eben auch ein großes Altpapier, ein großes Kartonageaufkommen. Wir haben Kunststoffe, wir haben Altholz, weil eben in Altholz angedient wird, also in Holzverpackungen. Und diesen Teil wollten wir einfach auch angehen, neben den Stahlkreisläufen oder Metallkreisläufen, die wir haben.
Das klingt nach einem intrinsischen Ambitionsniveau, ne? Das ja. War jetzt nicht so, dass irgendwie eine neue Regulierung um die Ecke kommt, die euch da Druck gemacht hat?
Nee, wir haben das angeschaut, wo stehen wir denn da und wo können wir was tun und sind dann auch wirklich an den Markt gegangen, haben also ein Lastenheft gemacht und haben nach Beratung gesucht in dem Thema, um da besser zu werden. So hat das Ganze gestartet. So haben wir uns auch kennengelernt im Rahmen von einem Angebot auf ein von uns ausgeschriebenes Lastenheft zum Bereich Abfallwirtschaft.
Und was wurde dann draus? Dann habt ihr euch die Beratung reingeholt und habt ihr dann Sachen gelernt, über die ihr euch gefreut habt? Oder habt ihr euch gedacht, so Mist, hätten wir dieses Projekt doch lieber nicht angefangen?
Ja, also man kann schon sagen, so ein Projekt, das muss man ja schon wollen. Weil das bedeutet, da kommt jemand, der sagt, dass man Sachen anders machen kann. Und meistens steht da schon ein Aufwand dahinter. Also man kann Sachen verändern, um wirklich ohne eine Veränderung durchzuführen, bedeutet aber letztlich nur eine andere Preisverhandlung. Aber wenn man wirklich besser werden möchte, bedeutet das, dass man schon den einen oder anderen Stein hoch und weit tragen muss, um wirklich die Veränderung durchzuführen. Und das bedeutet, man braucht ein Team, was ein Vertrauen in die Führungsmannschaft hat, bereit ist, diesen zusätzlichen Aufwand neben dem Tagesgeschäft zu gehen, bereit ist, diverse Szenarien durchzudiskutieren, zu testen. Bei so einem großen Werk kann man sich nicht wirklich viele Fehltritte erlauben, weil dann ist das Thema einfach verbrannt. Und gleichzeitig muss man ja immer sehen, die Kreislaufwirtschaft oder die Abfälle sind einfach Abfälle. Und die Priorität eines solchen Werkes oder klar, jedes Betriebes, die Kernaktivität ist einfach die Herstellung von gewissen Produkten. Und das bedeutet, man stößt ein Projekt an mit einem entsprechenden Aufwand, natürlich auch mit einer großen Perspektive und Benefit, aber in erster Linie erzeugt es doch schon mal solide Arbeit und auch einen wirklich großen Vertrauensbedarf in die Führung, dass die gesamte Mannschaft da mitmacht und auch wirklich was verändert und umsetzt.
Matthias, das mit dem Vertrauen war dann deine Rolle, oder? Dafür zu sorgen.
Ja, auch. Aber es war auch relativ einfach, weil wir am Anfang, hatten begonnen und klar prallen dann Meinungen aufeinander. Da kommen neue Ideen. Da hatten wir natürlich auch schon uns das eine oder andere ausgedacht. Aber wir haben dann zum Start Projekte gefunden, die sich schnell umsetzen lassen und die einfach sehr schnell einen Benefit bringen. Also der Start hat uns unheimlich geholfen, dass wir an Fraktionen rangegangen sind, die schnell umsetzbar waren, wo einfach ein Quick-Win da war, wo man auch gesehen hat, Mensch, das ist nicht nur für die Nachhaltigkeit gut, das ist auch kaufmännisch gut. Und das hat dann in die ganze Organisation Vertrauen geschafft. Also nachdem die ersten Fraktionen umgesetzt waren, hat sich dann an Vertrauen da mehr ergeben.
Bevor wir in diese Quick-Wins kommen, 2017 seid ihr mit diesem Projekt ungefähr gestartet. Welche Meinungen sind da aufeinander geprallt?
Ja, jetzt wird alles grün angemalt und wird irgendwie besser. Und sage ich mal auch in den Fertigungen, ja, was kommt denn jetzt da noch auf uns zu? Wir müssen Qualität abliefern, Teile, just in time, zum perfekten Preis, ohne Ausschuss. Und was sollen wir noch alles tun? Also das war so der Mindset. Wir wollten was verändern. Und da waren auch schon einige bereit, das ist immer auch, ist nicht ganz so gleich über so ein großes Unternehmen. Einige Bereiche waren da unterstützender, manche weniger. Letztendlich hat uns wirklich geholfen, dass wir relativ schnell erkannt haben, eben wo die einfacheren Hebel sind oder die schnelleren Hebel sind. Dann, wenn das mal angefangen hat, dann läuft es von alleine weiter.
Was waren so die Top 1 bis 3 schnellen Hebel, die ihr ausgemacht habt?
Also es war überwiegend was Altpapier. Altpapier hat sich ganz schnell ergeben, das hatten wir überhaupt nicht im Fokus. Altpapier fällt bei uns überall an. Wie gesagt, wir haben eine große Handelsorganisation auch. Wir verpacken und bekommen verpacktes Material angeliefert und haben dann diese Fraktion, die ist halt einfach mit weggegangen mit dem Abfall. Die ist zwar getrennt gewesen in einem Presscontainer, aber wir haben da sehr schnell die Logistik geändert, haben die Verpackung geändert. Letztendlich wird ein Abfall ja dann attraktiv, wenn ich für meinen Kunden die richtige Verpackung finde. Und der Kunde vom Altpapier will in 450 Kilo Ballen Stahl gebunden haben. Das wollen die Fabriken. Wir haben Pressen installiert, haben die Ballen selber hergestellt und das war schon was, das hat sich relativ schnell umsetzen lassen. Also nach der Pressendiskussion, erinnere ich mich, die so ein halbes Jahr ungefähr gedauert hat, haben wir dann relativ, wir liefern heute unser Papier, unsere Kartonagen in Ballen an, direkt an eine Fabrik.
Als Podcaster ist natürlich das Stichwort Diskussion das Spannendste. Welches Drama kann ich mir da vorstellen oder welche Diskussionen und wie habt ihr die aufgelöst? Weil das sind ja die Kleinigkeiten, ne? Wo quasi, also jetzt auch ein halbes Jahr, bis die Presse am Start ist, ist ja auch nicht wenig. Das heißt, so typische kleine Vorbehalte. Wie war das bei euch und wie konntet ihr das lösen?
Ja, wir kennen natürlich Pressen, weil wir eine Metallumformung haben. Da laufen dann Tonnen Pressen, wo sehr dicke Stahlteile umgeformt werden. Und da wurde die Papierpresse quasi mit den Sicherheitsvorschriften dazu unter Bedienung erstmal mit diesen Pressen gleichgestellt. Also wer kann denn die bedienen? Wie müssen wir die Menschen ausbilden, die so eine Presse bedienen? Und ich erinnere mich an eine Reise, die wir dann gemacht haben zu einem großen Supermarkt, Nadine, wo wir Leute dabei hatten, die eben da Vorbehalte hatten und wo man dann gesehen hat, das Kassierpersonal vom Supermarkt hat dort diese Presse bedient. Also man muss jetzt sein Papier anstatt in den einen Eimer schmeißen, in den anderen. Den Rest macht dann die Technik und hinterher kommt halt ein Ballen raus. Und das hat schon sehr geholfen. Da erinnere ich mich noch sehr dran an diese Geschichte, wo wir da Menschen abgeholt haben, die hier eben beteiligt sind. Ne?
Nadine, vielleicht auch andere Branchen, nicht alle, haben jetzt quasi, ich sage jetzt mal zum Beispiel eine Getriebeproduktion, wo viele Verpackungen anfallen. Aber gibt es so andere Quick Wins, die in anderen Branchen typisch sind oder wo du sagst, so das ist oft bei vielen Betrieben anzutreffen?
Zum einen muss man da mal differenzieren. In dem Fall beschäftigen wir uns ja vor allem mit den Abfällen, die innerhalb einer Produktion anfallen. Also so mit Standortabfällen nennen wir das. Und dann gehen wir so ran, dass wir sagen, was sind denn die Kostentreiber oder wie könnte man noch mehr Geld für einen Wertstoff bekommen? Das bedeutet zum einen, wir schauen, wie gut ist die Qualität? Und zum anderen, welche weiteren Kosten gibt's? Also sowas wie Miete, Anzahl der Transporte, wie ist die Auslastung? Was passiert hinten raus, wenn das Material den Hof verlassen hat damit? Wie hoch ist der Aufbereitungsaufwand beim Entsorgungsdienstleister? Also muss es zum Beispiel geschert, verpresst oder nachsortiert werden, wie auch immer. So individuell, wie jeder Betrieb ist, sind natürlich dann auch die Ansatzpunkte, die wir sehen. Also wir haben Sachen wie, dass Platinen im E-Schrott landen. E-Schrott ist aber eigentlich wirklich nur elektronische Bauteile nach der Nutzung, also Laptops oder Handys. Da haben Platinen, hochwertig bestückte Platinen, nichts drin verloren. Das bedeutet, ganz einfacher Quick-Win, das getrennt zu halten und dann per Definition eine bessere Qualität zu bilden. Oder beim Thema Holz. Holz ist immer ein bisschen eine Herausforderung, weil es viel Volumen verursacht. Also du kannst es dir so vorstellen, dass es sich verkantet, wenn man das in eine Mulde wirft. Bedeutet, wenn man hier ein System hat, um eine Verdichtung zu schaffen, dann hat man wesentlich weniger Transporte. Und also das ist quasi die Herangehensweise. Wir müssen erstmal wissen, was die Kostentreiber sind und dann kann man eben relativ schnell Quick-Wins schaffen. Klar ist auch der Preis immer relevant. Also passt der Preis zum Material und Qualität oder sowas wie Verunreinigungen sind zum Beispiel Kühlschmierstoffe irgendwo, wo sie nicht sein sollen oder wird ein Zigarettenstummel irgendwo reingeworfen und macht hier die Schrottqualität kaputt. Also die Bandbreite ist sehr weit und letztlich hängt es halt von der individuellen Struktur des Kunden ab. Aber für uns ist es am Ende so, also wir haben zum Beispiel auch einen Schokoladenhersteller wie Rittersport als Kunde, da gibt's Holz und bei ZF gibt's Holz. Und letztlich geht es immer darum, die beste Qualität zu bilden Dafür bekommt man am meisten Geld, weil man es am besten im Kreislauf führen kann, also sortenrein und sauber, die Anzahl der Transporte so weit wie möglich zu reduzieren und den gesamten Aufwand hinten raus im Aufbereitungsprozess klein zu halten und somit quasi ein gutes Produktabfall an den Markt zu geben.
Und wenn du sagst, Holz, ne, da sind wahrscheinlich zum Beispiel die ganzen Paletten, auf denen Zeug angeliefert wird.
Aber da musst du wiederum differenzieren, weil Paletten, also sind ja, können ja Mehrwegpaletten sein. Also dann ist es per Definition gar kein Abfall. Oder aber auch Einwegpaletten, aber auch die kannst du teilweise weiterverkaufen. Aber wir sprechen beim Holzabfall zum Beispiel von kaputten Paletten. Oder Maschinenbau, Anlagenbau haben wir ganz häufig den Fall, dass irgendwelche Sondertransportbehälter angefertigt werden, mit denen halt niemand mehr was anfangen kann, aber natürlich Holz, super Material.
Also ich kenne es ja zum Beispiel, ne, als Moderator ist man ja viel auf Messen und ich weiß, bei so einer durchschnittlichen Weltleitmesse wird ein kleiner Wald abgeholzt für den Messebau und am Schluss landet eigentlich alles, was an diesem Stand oder an den Ständen stattgefunden hat, als Sondermüll und wird dann wahrscheinlich verbrannt oder verklappt oder sonst was.
Also Sondermüll ist es nicht, weil Sondermüll bedeutet immer, es ist irgendwie toxisch oder belastet oder infektiös zum Beispiel. Und es ist auch wichtig, dass es Sondermüll gibt und dass es eine Abfallbeseitigung gibt. Beseitigung kann man vereinfacht sagen, ist alles, was den Kreislauf verlässt. Aber letztlich ist es so, je mehr Elemente des Periodensystems du zusammenwirfst, desto weniger oder desto geringer ist die Recyclingfähigkeit. Und wenn du dann halt alles, was du eben auf so einem Messestand hast, dann schaffst du schon ein solides Volumen einfach an einem Stoffstrom, der tragischerweise verbrannt werden muss, weil eigentlich sind es ja noch hochwertige Materialien, aber eben falsch gesammelt.
Und dann hast du Holz und Folien und vielleicht sogar noch Tapete und Farbe und einen Teppich und alles in eine Tonne und möglichst ja mit viel Luft dazwischen und dann ist es teuer, das wegzutransportieren so ungefähr. Das wäre der suboptimalste Fall. Nur kurz zwischendurch, Matthias, weißt du noch so, was euch das gekostet hat und was ihr dann durch den Verkauf der Rohstoffe gewonnen habt beim Papier?
Wir hatten durch die Veränderung im ersten Projektansatz hatten wir etwas über 700.000 Euro pro Jahr nachhaltig eingespart.
Das waren, wir haben eine solide Party gefeiert.
Das war, steht noch aus. Das waren zum Teil Kostensenkungen bei der Entsorgung, das waren zum Teil höhere Erlöse bei der Vermarktung, das waren zum Teil einfach auch Prozessschritte. Das war schon sehr erfolgreich wirtschaftlich, muss ich sagen, ja.
Und 700.000 Euro ist viel, ja. Pro Jahr sozusagen.
Ja, das kommt dann immer wieder. Ich meine, inzwischen arbeiten wir ja immer wieder an diesen Themen, ne? Das Projekt hat ja einen Anfang und ein Ende gehabt, das ist typisch für ein Projekt, aber wir haben immer wieder Fraktionen, über die wir diskutieren und wo wir dann auch wo wir drüber reden, was kann man denn da machen? Also es gibt immer wieder Projekte, wo wir Abfälle haben. Mensch, wie gehen wir denn damit um? Das ist ein Prozess, der läuft jetzt fast von alleine los. Aber wir haben auch immer wieder Kontakt einfach zu Themen, weil es Veränderungen gibt, ne?
Ja, also so ein Projekt, das amortisiert sich schon im Regelfall nach einem halben Jahr bis einem Jahr. Wenn der Betrieb bereit ist, eben auch mitzugehen und mitzumachen. Und das war in dem Projekt in Schweinfurt schon außergewöhnlich. Vor allem auch das gesamte Team hat zusammengepasst und mitgespielt. Also der Einkauf, der technische Service, der Umweltschutz, die Logistik. Und das ist ja schon eine große Leistung, dass da wirklich jeder Beteiligte entsprechend dabei ist. Und nur dann hat man aber auch die Chance, was umzusetzen.
Das ist so lustig, weil ich wiederhole mich über die vielen Folgen hinweg immer, ne? Aber zum Beispiel das Thema Energieeffizienz ist ja genauso wie euer Thema. Die kleinsten Maßnahmen amortisieren sich innerhalb von 6 Monaten, ne? Gerade Nachrüstung von Pumpen, dass sie nicht nur 0 oder 100%, sondern vielleicht auch 40% laufen in einem Chemiepark, ne? Das amortisiert sich so schnell, aber die Leute trauen sich nicht, das anzugehen, weil sie Angst haben, dass die Produktion stehen bleibt oder einfach, weil es nicht das KPI ist, für das sie bewertet werden in ihrer Leistung. Das heißt, es ist ein unglaubliches Potenzial, was einen wirtschaftlichen Case hat, aber aus den unterschiedlichsten Gründen nicht angegangen wird. Ist ziemlich häufig so, oder?
Ja.
Und es spricht ja auch für euch, wie überzeugt ihr von dem System seid, dass ihr sagt, okay, wir werden erfolgsabhängig quasi vergütet.
Ja, ich meine, klar, wir gehen nur in Projekte rein, wo wir wissen, dass wir auch Geld verdienen. Also, so gut das Projekt auch verlaufen ist und wir hatten da auch viel Spaß dabei. Aber klar, also wir wissen ja eigentlich auf den ersten Blick schon, wenn wir in den Betrieb kommen, wie die Lage ist, wie hochwertig die Materialien sind, wie effizient die Prozesse sind, ob man da tatsächlich was gewinnen kann. Und was aber auch ein Killer-Kriterium ist, ist einfach das Team. Und wir spielen ja schon relativ schnell, wird es mitgehen. Und wenn das nicht mitgeht, ist für uns auch tatsächlich so, egal wie hoch das Potenzial ist, dann gehen wir nicht in das Projekt rein.
Das heißt, das braucht mehr als nur einen überzeugten Ansprechpartner, wie du meintest, die anderen Abteilungen müssen mitwirken wollen, wer auch immer das Umweltmanagement macht, wer den Vertrieb macht oder den Einkauf. Bevor wir da noch tiefer reinschauen, mal kurz noch so einen kleinen theoretischen Exkurs. Die Abfallhierarchie, Nadine, was muss man wissen, wenn man sich mit dem Thema Kreislaufwirtschaft beschäftigt? So, das schnelle Einmaleins.
Also Abfallhierarchie, Paragraph 6, Kreislaufwirtschaftsgesetz, besagt, man soll erstmal den Anfall von Abfall vermeiden. Dann ist es noch nicht da, sondern man soll das Material erstmal wiederverwenden. Dann geht es dahin, dass man recycelt, also mechanisches Recycling, Aufbereitung. Das ist dann die dritte Stufe der Hierarchie. Die vierte Stufe ist die energetische Verwertung. Darunter fällt die Müllverbrennungsanlage. Und die fünfte Stufe ist die Abfallbeseitigung. Das bedeutet, das Material verlässt tatsächlich den Kreislauf. Also zum Beispiel eine Untertagedeponie oder eine Sondermüllverbrennungsanlage für infektiöse Abfälle. Und jetzt ist wichtig zu wissen, wenn man zum Beispiel eine abfallfreie Produktion haben möchte oder eine Zero-Waste-Stadt werden möchte oder so, bedeutet es letztlich, dass man versucht, die dritte Hierarchiestufe, also das mechanische Recycling, nicht zu unterschreiben. Also man versucht, nichts in die Verbrennung zu geben, sondern immer den Wertstoff im Kreislauf zu halten. Und das funktioniert dann eben, wenn man so Anstrengungen unternimmt wie ZF, das Material so gut wie möglich zu trennen, Papier in die Papierfabrik geben, alle Schrotte entsprechend aufbereiten, aber auch die Kunststoffsortierung sicherzustellen, was ein bisschen komplexer ist, weil das eben viel Volumen mit wenig Gewicht darstellt. Genau, aber Abfallhierarchie besagt eigentlich, wie man mit dem Material umgehen soll und dass man dafür Sorge zu tragen hat, dass es, wenn möglich, nicht verbrannt werden soll. Also beispielsweise Holz kann man ja wunderbar in einer Holzverbrennungsanlage abgeben, aber eigentlich sollte das davor in die Spanplattenaufbereitung gehen, wenn man es dann eben nicht im Antiquitätenhandel oder sowas abgeben kann.
Also das heißt, nicht ins Blockheizkraftwerk auf dem Betriebsgelände packen, sondern eigentlich lieber jemandem in die Hand geben, der es noch weiterverarbeitet.
Ja, genau. Also das ist eigentlich die Vorgabe der Abfallhierarchie. Es kann aber auch sein, dass es sinnvoll ist und weniger CO2-Emissionen verursacht, wenn man eine Stufe anders gestaltet. Aber das gilt dann, Zahlen, Daten, faktenbasiert nachzuweisen, zu überprüfen und dann kann man das entsprechend umsetzen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, so wie du das sagst, das klingt noch ziemlich unverbindlich. Also das klingt jetzt nicht so, als wäre da wirklich Druck bei den Unternehmen, sich radikal umstellen zu müssen.
Ja, tatsächlich ist es so, aus unserer Perspektive fehlt einfach der Vollzug in der Kreislaufwirtschaft. Es gibt zum Beispiel schon in § 23 Produktverantwortung, genau besagt, wie man mit einem Produkt herzustellen hat, dass wenig Verpackung anfällt, wenig Belastung im Material drin ist und so weiter und so fort. Es gibt eine Gewerbeabfallverordnung, die Sortiervorgaben macht. Also aus unserer Perspektive sind die Gesetze schon relativ gut. Es gibt aber keinen Vollzug, der sicherstellt, dass § 23 eingehalten wird, dass die Abfallhierarchie eingehalten wird. Ich glaube, also die Gewerbeabfallverordnung ist jetzt die Hinführung dahingehend, dass ein Betrieb saubere Abfallfraktionen gestaltet, die eben immer mechanisch aufbereitet werden können, also quasi immer in der dritten Stufe der Abfallhierarchie bleiben. Aber der Vollzug überfordert den Gesetzgeber und dann ist es eben schwierig oder wird eben gar nicht umgesetzt.
Das heißt also praktisch, wo niemand prüft, da braucht man sich auch keine Mühe geben.
Oder aber, was natürlich ein Thema ist, was wir teilweise bei unseren Kunden auch implementieren, ist das Thema Multiplikationseffekte. Das bedeutet, wenn zum Beispiel ZF vorgibt, das ist eine Kennzahl, deine Recyclingquote zu überprüfen, dann wird da natürlich ein gewaltiger Multiplikationseffekt ausgelöst, indem alle Lieferanten auf einmal diese Quote erfüllen müssen, die letztlich besagt, dass diese Themen der Gesetze umgesetzt werden.
Geht in eine Richtung, in die ich nachfragen wollte. Also verändert da die CSRD indirekt was oder auch die EU-Taxonomie, weil einfach dann Druck da ist, also bei der CSRD einfach zum Beispiel CO2-ärmer produzieren zu müssen, dementsprechend weniger Abfälle zu haben?
Also in der Theorie schon. In der Praxis ist es so, dass die Kennzahlen, die da gebildet werden und die Sachen, die berichtet werden, sehr, sehr große Verwunderung bei uns auslösen. Also wir stoßen auf so Sachen wie eine Unterseedeponierung oder 20% Deponie in Deutschland. In Deutschland muss man wissen, gibt es ein Deponieverbot. Das bedeutet, faktisch ist es so, dass im Moment Sachen reported und geprüft werden, die einfach nicht dem Standard entsprechen, die teilweise rechtswidrig sind.
Kurz mal, aber ist Unterseedeponie ein Euphemismus dafür, wir kippen es ins Meer?
Ja, wir kippen es gezielt ins Meer. Also, wie man sieht, Schwachsinn.
Gezielt, in einen speziellen Graben ja. sozusagen. Also, es ist eine Mülldeponie wie an Land sozusagen, aber nur unter Wasser.
Ja, genau. Und da sind wir auf die Kennzahl bei wirklich einem, also unsere Kunden sind ja vor allem Mittelständler und aber kein unbekannter Mittelständler gestoßen. Dann haben wir gefragt, ob das denn ihr Ernst ist. Und es war deren Ernst, es war kein Witz. Und das passiert halt einfach, weil Sachen geprüft werden ohne Fachkompetenz und weil aber eben auch leider keine Standards bestehen. Ja, wie diese Kennzahlen gebildet werden sollten. Und das ist aus unserer Perspektive genauso ein großes Thema wie der Vollzug oder der fehlende Vollzug. Man muss ja sagen, das Gute ist, dass es schon mal festgestellt wurde und dass die Leute dran sind und die Wirtschaftsprüfer auch Systeme entwickeln und so weiter. Aber die haben schon noch Optimierungsbedarf.
Da ist nur Optimierungspotenzial. Man muss natürlich fairerweise einräumen, die Wirtschaftsprüfer organisieren sich gerade alle. Genau. Ich glaube, die haben gerade dicke Gedankenwolken über dem Kopf, um die ISRs überhaupt richtig zu verstehen und auszulegen und sich darauf zu einigen, wie sie Dinge einsortieren. Hoffen wir, dass sie es da ein bisschen genauer nehmen.
Genau. Und meine Empfehlung ganz kurz an jeden, der Fragen zur Kreislaufwirtschaft hat, wendet euch an die Kreislaufwirtschaft, an die Branchenverbände, an die Entsorgungsdienstleister. Das sind die Menschen aus der Praxis, die wirklich wissen, wie es geht und funktioniert, die da auch gerne Aussage bereit sind und auch gerne mitarbeiten. Auch Beispiel sowas wie gestalte ich einen Abfallsammelplatz bei einem großen Betrieb, wie ZF zum Beispiel. Und die Branche ist da wirklich offen dafür und also wir bekommen einfach häufig mit, dass da Beratungen stattfinden von Menschen, die gar nicht aus der Branche kommen, was dann halt letztlich zu solchen Konsequenzen führt.
Das heißt, mit Wirtschaftsprüfern und gleichzeitig ExpertInnen aus der Abfallwirtschaft genau. so einen Case angehen. Finde ich spannend, weil es vorhergehende Folge ging es um ein ganz anderes Thema, Immobilienwirtschaft, ne? Aber die sind halt auch, die haben sich auf, machen gerade den DNK und bereiten sich auf die CSRD vor und gehen das von Anfang an eben mit den Stakeholdern, mit den Wirtschaftsprüfern an, um das gemeinsam zu diskutieren, von Anfang an sich richtig einzustellen mit der Wesentlichkeitsanalyse.
Eine Sache, die halt so wichtig ist für die Kreislaufwirtschaft ist, sie muss von Anfang an gedacht werden. Jeder Akteur in der Wertschöpfungskette muss bedacht werden, dass wir wirklich zu einer Kreislaufwirtschaft kommen. Das bedeutet, egal ob wir Bau gestalten, ob wir Produktionen planen, ob wir Produktionsabfälle entsorgen, es muss immer bedacht werden, wer der Nächste in der Kette ist und wer danach folgt, damit wir hier entsprechende Qualitäten liefern. Und das funktioniert nicht ohne die Experten.
Matthias, da seid ihr eigentlich in der Sandwich-Funktion, ne? Ihr habt Upstream super viele Zulieferer, wahrscheinlich eben Gießereien, Stahllieferanten und dergleichen. Und Downstream habt ihr dann die großen OEMs, die bei euch einkaufen. Und wahrscheinlich gerade, seien wir ehrlich, ganz viel vom CSRD-Druck munter an euch weitergeben. Oder in welcher Lage seid ihr
das? Das ist so, ja, aber das ist eine ganz übliche Situation in der Zuliefererindustrie. Also das ist was wir kennen, womit wir umgehen. Ich sag mal, das ist die Herausforderung, die sich stellt und die gelöst werden muss. Ich sage mal, wir sind eher die jetzt, die versuchen, das pragmatisch umzusetzen. Also wo bekommen wir Beratung? Wo geht was hin? Wie kann ich Exploration vermeiden? Ich meine, in den Krisen der letzten Zeit haben wir ja gemerkt, wir sind nicht immer sicher in der Rohstoffversorgung. Und das bedeutet dann einfach auch Aufwände. Wir haben ja gemerkt, wie schnell eine Versorgung abbricht. Wir hatten Krisen, wir hatten eine Versorgungskrise, wir hatten dann eine Logistikkrise. Und das führt ja alles auch zu wirtschaftlichen Schäden. Also wenn ein Bauteil nicht pünktlich ankommt, dann bedeutet das was. Insofern muss ich einfach schauen, dass die Rohstoffe, die wir so und so in der Hand haben, dass wir die nah bei uns in die Wiederverwertung bringen. Das ist nicht mehr wie logisch und das Gebot der Stunde. Also da, glaube ich, braucht man auch niemanden mehr überzeugen. Die Frage ist, wie geht man es an? Wie macht man es? Wer unterstützt einen dabei?
Aber da würde ich schon sagen, also da seid ihr schon relativ weit, Entschuldigung, dass ich da ins Wort falle, aber da gibt es schon einige, die da noch wirklich überzeugt werden müssen. Also das, was wir hier mitbekommen, da wird es doch schon eher dann so gesehen, dass die Vergangenheit aufrechterhalten werden kann und wir ohne weiteres zu den Strukturen der Globalisierung zurückführen und das gar kein Thema ist, dass Ressourcen dauerhaft und immer verfügbar sind. Das ist schon was, ja.
Kurz, Nadine, aus welcher Fraktion kommen die eher? Kommen die jetzt aus der OEM-Perspektive, aus einer Zulieferer- oder aus der Versorgerperspektive, wo ihr merkt, dass die das noch ganz anders sehen?
Alles. Durch die Bank weg.
Okay.
Durch die Bank. Kleine Mittelständler, innovative Betriebe. Also ich glaube, die Akzeptanz dessen, dass eine Transformation benötigt wird und dass die nicht einfach ist, aber dass man quasi mit Veränderungen leben muss, das ist noch nicht durchgedrungen. Und deswegen ist es auch wirklich hilfreich mit diesen ganzen Aktivitäten der EU, die quasi jetzt jeden zwingt, irgendwie da mitzumachen. Also wenn es für die Betriebe vielleicht auch nicht cool ist und wahnsinnigen Stress verursacht und so weiter. Aber das Ziel ist schon ganz klar, die dazu enablen und dauerhaft eben relevante Themen wie Rohstoffsicherheit klarzustellen und zur Verfügung zu stellen.
Was mich da interessiert, Matthias, also was war wichtig für das Partnermanagement bei euch? Also nach oben oder nach unten? Und wie überschneidet sich das? Weil du hast jetzt, ne, einerseits hast du super klares Plädoyer dafür gehabt, Mensch, das sind Rohstoffe, das macht uns krisensicherer, das schützt unser Geschäft. Also auch da wieder quasi in erster Linie, oder ich sag mal, deckt sich Nachhaltigkeit mit solidem Wirtschaften und unternehmerischer Weitsicht, was ja super ist, weil es dann leichter erklärbar ist. Aber das ist der eine Case. Gleichzeitig hast du den Bürokratieaufwand, du musst Zahlen und Daten sammeln und sowas. Läuft das parallel? Kümmert sich da ein anderes Team drum? Wie macht ihr beide Prozesse gleichzeitig?
Also tatsächlich haben wir natürlich auch eine Top-Down-Organisation im Bereich Umweltschutz und Nachhaltigkeit, die sich um Zahlen kümmert. Wir sind ein weltweites Unternehmen. Wir haben Standorte überall auf der Welt, auch produzierende Standorte überall auf der Welt. Und überall gibt es Herausforderungen, die halt ein Stück weit unterschiedlich sind. Die sind in Europa anders, wie sie in Asien sind oder wie sie in Nordamerika sind. Aber letztendlich, was uns alle eint, ist, dass wir nachhaltig werden müssen. Also wir glauben daran, wir glauben an den menschengemachten Klimawandel, um dem zu begegnen. Wir glauben daran, dass Kreislaufwirtschaft da eine große Rolle spielen kann. Und wir versuchen die überall, ich sehe auch, was die Kollegen an anderen Standorten machen. Und die arbeiten auch genauso an diesen Themen, obwohl sie eine andere Entsorgungsstruktur haben, ne?
Lernt ihr voneinander?
Ja.
Also sagt ihr zum Beispiel auch so Sandboxing-mäßig, das probieren wir in einem Werk und wenn es da funktioniert, rollen wir es auf die anderen. Also hast du irgendwie ein super Beispiel, wo du gemerkt hast, so, boah, auf die Idee wären wir gar nicht gekommen? Gut, dass die das schon mal angegangen sind.
Was ein großes Thema ist, der Excellence Award, in dem eben auch Nachhaltigkeitsthemen prämiert werden, der über die ganze Welt geht und wo Dinge eingereicht werden. Es ist einfach unterschiedlich. Also was mich sehr beeindruckt hat, war letztes Jahr ein Thema, wo Altkunststoffe wieder so vernäht werden, dass man quasi die zum Schutz von Paletten im Versand nehmen kann. Also die haben aus Altkunststoffen haben die quasi Säcke gemacht, mit denen dann wieder Produkte weitergegangen sind, die vorher einfach entsorgt worden sind, die man damit ein zweites Mal benutzen konnte. Also es laufen da auf ganz unterschiedlichen Ebenen überall auf der Welt Themen. Ich meine, mein Fokus ist ein sehr deutscher Fokus. Ich bin an einem großen deutschen Standort. Ich bin hier eingebettet in eine Kreislaufwirtschaft, die sich entwickelt hat über die letzten, sage ich mal, 100 Jahre oder ja, eher 50 Jahre wie 100 Jahre. Aber daran, das ist mein Umsetzungsbereich, ne? Aber andere in anderen Ländern arbeiten anders.
Das eine ist das Transformieren, die Businessmodelle finden, die Partner davon intern und extern zu überzeugen. Das andere ist, nebenbei Zahlen sammeln zu müssen. Also jetzt habt ihr durch die CSRD-Anforderungen, also im Werk, wo ihr sagt, so Mist, wissen wir gar nicht. Also wir haben eine Stromrechnung fürs gesamte Werk oder eine Wasserrechnung oder sowas.
Als großer Fertigungsstandard haben wir einfach unterschiedliche Bereiche. Und wenn ich das aufs Produkt runterbrechen will, haben wir eben auch unterschiedliche Produkte. Und wir müssen dann natürlich im Moment nachrüsten, was die Erfassung von Daten angeht. Also gerade aktuell ist die Frage, wie viel Trinkwasser wird denn für die Herstellung eines Produktes verbraucht? Wenn es jetzt in eine Fertigungshalle geht, wo mehrere Produkte laufen, müssen wir dann schon schauen, wo geht das Ganze hin? Da müssen wir halt die Zählerstruktur erweitern. Aber da sind wir gerade dabei. Also wir haben im Strom sind wir da relativ kleingranular, da können wir gut zuordnen. Beim Wasser werden wir jetzt noch die eine oder andere Nachrüstung machen müssen. Aber klar, für große Standorte, die gewachsen sind, ist das eine Herausforderung. Aber
ich würde das als Chance verstehen, Entschuldigung, weil ich glaube, das gibt Transparenz. Und wenn man Transparenz hat, wird man handlungsfähig und kann entsprechende Sachen sehen und agieren.
Da gebe ich dir recht. Das ist ein Stück weit so, ja. Je mehr wir wissen über das war ja auch, einige Fraktionen sind uns ja einfach durchgerutscht. Es gab eine große Fraktion, hausmüllähnlicher Gewerbeabfall, der ist verbrannt worden. An der arbeiten wir und schauen, was ist denn da noch drin? Da waren zum Beispiel relativ viele Kunststoffe drin, die wir separiert haben. Das geht auch dann Trennung, ne? Die Kollegen müssen halt gleich in den Fabriken bereit sein, dort, wo der Abfall anfällt, den sauber zu trennen. Wenn ich ihn vermischt habe, um wieder auseinander zu machen, das ist Verschwendung ohne Ende. Also das sind die Dinge. Wir haben immer noch Fraktionen, die wir uns auch jetzt anschauen, sag ich mal, gerade auch über die Gewerbeabfallverordnung, was ist drin, wie können wir es separieren, wie können wir getrennt sammeln? Oder Magnete, die einfach halt am Stahl hängen und dann im Hochofen verpuffen, obwohl da seltene Erden drin sind, die man wahnsinnig gut wiederverwenden kann, die in der Exploration einen riesen Aufwand verursachen, einen unheimlichen CO2-Footprint mitbringen. Und das ist auch gerade ein Thema, das uns sehr bewegt, weil es einfach in der Elektromobilität gibt es halt relativ viele Permanentmagnete, die separat zu sammeln. Wie bekomme ich die vom Stahl getrennt? Wenn die mal dranhängen, dann sind die quasi verloren für die Kreislaufwirtschaft. Ne?
Und auf all diese Sachen kommt man eben, weil erst wenn man sich auf die Suche macht nach den Zahlen, Daten, Fakten und wenn man weiß quasi nicht nur, wie viel Müll habe ich, sondern aus was besteht der. Und dann entstehen wahrscheinlich Inspirationen für neue Cases.
An der Stelle in eigener Sache ein paar Grüße an die Gewinne Zukunft Community. Ich freue mich mega, dass wir immer mehr werden und wachsen. Und ich denke, mittelfristig werde ich der Community auch über den Podcast hinaus noch ein Zuhause geben, damit wir uns besser austauschen können zu den Themen, die euch in eurer Arbeit weiterbringen und mit denen wir unsere Unternehmen zukunftsfähig machen können. Bis dahin, addet mich gerne auf LinkedIn, schickt mir die Themen, die euch weiterbringen, die euch im Podcast fehlen, und lasst uns kräftig zu den Posts zur jeweiligen Folge diskutieren. Den Link zu meinem LinkedIn-Profil findet ihr natürlich in den Shownotes. Zackes Prustig, Z-A-C-K-E-S. Und noch eine kleine Sache, damit wir noch mehr werden, freue ich mich enorm über gute Bewertungen auf Spotify und Apple. Also einfach schnell in eurer Podcast-App runterscrollen, auf Spotify 5 Sterne vergeben. Und wenn ihr zufällig auf Apple Podcasts zuhört, dann könnt ihr einfach aus der Folge reingehen, in den allgemeinen Podcast Gewinne Zukunft runterscrollen. Und dort, wo ihr die Sterne vergeben könnt, gibt es auch noch einen kleinen Button zum Bewerten. Und ihr könnt tatsächlich auch 2, 3 Sätze schreiben. Das hilft enorm im Ranking auf Apple Podcast. Danke euch vielmals und weiter geht's.
Wo stößt man an Grenzen? Also habt ihr irgendwie Projekte gehabt, wo du gemerkt hast, so, ey, das wäre cool gewesen, aber das war einfach nicht umsetzbar, weil der reißende Partner nicht da war oder die Technologie nicht so weit ist?
Ja, wir haben tatsächlich uns relativ früh mit Kunststoffpyrolyse beschäftigt, also die Zerlegung von Kunststoffen und die Wiederverwertung von Pyrolysat, das kann man direkt im Kunststoff wiederverwerten. Da haben wir uns vor 5, 6 Jahren kam das Thema mal auf, da gab es erste Anlagen dafür. Und das haben wir verfolgt und haben das mal durchgerechnet und es war zu dieser Zeit einfach noch nicht machbar. Also es ist auch immer eine Frage, wann ist die richtige Zeit für was? Ne? In letzter Zeit scheint es so zu sein, es werden immer mehr solche Anlagen gebaut, es gibt immer mehr Verwertung. Man wird sich vielleicht nochmal damit beschäftigen müssen und den Case nochmal in einem Jahr neu rechnen und zu schauen, ob sich so eine Anlage vielleicht doch rentiert für die Kunststoffe, die man eben nicht stofflich wiederverwerten kann. Wobei man muss bei der Pyrolyse auch bedenken, die ist relativ energieintensiv. Also besser ist natürlich, ich habe einen Kunststoff rein, mal den auf, erhitze den und benutze den wieder. Ne? In der Pyrolyse muss ich viel Energie reinstecken.
Wie aufwendig ist da das Matchmaking? Also jetzt sagen wir, ihr habt Kunststoffe oder ihr stanzt Kunststoffe und dann wie beim Plätzchenteig habt ihr halt kleine Dinge, die über sind. Da muss man ja erstmal jemanden finden, der damit was anfangen kann.
Aus meiner Sicht eines der großen Probleme. Da hat uns auch Global Flow unheimlich geholfen, einfach da die richtigen Partner zu finden. Also wo, das ist immer die Frage. Ne? Ich muss ja eigentlich nur suchen, wer kann denn in welcher Qualität das, was ich als Abfall abgeben will, wer kann es denn weiterverwenden? Da haben wir zum Teil ganz interessante Matches, dass es wirklich Kunststoffabfälle gibt, die jemand anders wieder für sein Produkt benutzt. Aber wir haben einfach, diese Matchmaking-Plattform ist aus meiner Sicht genau das, was eigentlich fehlt für mich.
Gibt's da was, Nadine? Also muss man da das Glück haben, jemanden zu kennen, der halt die Branche kennt und viele Partner eingesammelt hat, so über die Jahre als erfahrene Expertin? Oder fehlt da tatsächlich noch so eine Plattform, wo man merkt, so, okay, ganz dünne Plastikabfälle, die kann aber Startup XY für das neue Produkt verwenden oder so?
Tatsächlich gibt's viele Versuche von Plattformen, die aber vor allem das Material handeln und makeln wollen. Aus unserer Perspektive kann das nicht funktionieren, weil die Begebenheiten viel zu variabel sind. Also beispielsweise bei ZF in Schweinfurt sieht der Abfall und die Zusammensetzung ganz anders aus als in Friedrichshafen. Selbst wenn das vielleicht eine Kunststofffraktion ist oder irgendwie Stahlspäne oder so, dann haben die andere Begebenheiten vor Ort. Die einen können großen Mulden stellen, die andere kleine Mulden, die anderen nasse und so weiter und so fort. Deswegen glaube ich, also Abfall ist kein Standardprodukt, so wie, keine Ahnung, iPhone, dass man es einfach handeln kann und sagen kann, das iPhone, das ich in Friedrichshafen kaufe, ist das gleiche wie in Schweinfurt. Es ist aber eine andere Sache, eine Transparenz im Markt zu schaffen, wer was kann. Und es gibt keine offenen Plattformen dafür. Es ist aber schon so, dass die Branchenverbände und die Mitglieder eigentlich relativ offenlegen, wer was kann. Also zum Beispiel beim BVSE, sind eher so Sekundärrohstoffe, oder BDSV, das sind die Stahlverwerter. Wer hat da seine Spezialitäten und kann da was? Oder der BDE, wo wir aktiv sind, da sind vor allem die großen Entsorger drin, die dann noch viel mehr Spezialisierungen haben. Deswegen, man findet die schon, aber man braucht Expertise und Zugang in die Branche und vielleicht auch so ein bisschen Erfahrung, wo man die finden kann.
Das heißt also auch so, ein guter Prozess ist, reingehen, sammeln, was haben wir denn? Und das möglichst klein und granular zu machen, typisch bei jeder Nachhaltigkeitsübung, Daten, 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 was fällt an? und damit dann quasi einfach mal auf einen Verband zu gehen und zu fragen, wer könnte damit was anfangen?
Zum Beispiel, also ich würde erstmal den Entsorger ums Eck fragen, wenn der keine Antwort liefern kann, dann würde ich vielleicht auf den Verband zu gehen oder uns einfach fragen.
Und hast du so Beispiele in diesem Ding, was so typische Fettnäpfchen sind oder wo man einfach mit guter Motivation reinstartet, aber viel Geld versenken
kann? Es gibt so ein paar Kriterien, die relevant sind, dass eine Kreislaufwirtschaft funktioniert. Dazu gehört einmal Material, Materialqualität. Man braucht eine gewisse Menge, weil sonst ist zum Beispiel der Transport teurer, wie wenn wir 2 Wendeschneidplatten oder so durch die Gegend transportieren. Man braucht eine Infrastruktur, also eine Sammelinfrastruktur und Anlagentechnik, die einfach dieses Recycling abbilden können. Und jetzt gibt's zum Beispiel solche Entwicklungen wie T-Shirts, die kompostierbar sind, was in der Theorie funktioniert, was auch praktisch funktioniert, was aber im echten Leben nicht funktioniert, weil eine Kompostierungsanlage, da ist eine Sortieranlage vorgeschaltet und die wird dieses T-Shirt immer als Fremdstoff erfassen und somit immer aussortieren und es wird immer in der Müllverbrennungsanlage landen. Das bedeutet, die Entwicklung von so einem T-Shirt oder es gibt auch Turnschuhe und so weiter, das ist zwar nice und gut gemeint und das zeigt, dass Kreislaufwirtschaft auch wirklich was kann, weil diese Dinge sind theoretisch kompostierbar, aber eben nicht, wenn die Voraussetzungen dafür nicht eingehalten werden. Und deswegen ist es so wichtig, also man braucht halt so viel Kompetenzen, man braucht Materialkenntnis, man braucht Marktzugang. Dann muss man verstehen, nur weil das in Deutschland machbar ist, heißt es jetzt nicht zum Beispiel, dass man es in Brasilien auch umsetzen kann. Also dann muss man die Regulatorik und die Gesetze verstehen. Deswegen, das sind schon super komplexe Strukturen, die nicht ohne weiteres Copy-Paste funktionieren, wie eben andere Branchen funktionieren. Also es gibt so ein paar Branchengesetze, die eingehalten werden müssen.
Aber das heißt jetzt zum Beispiel jetzt kompostierbares T-Shirt oder sowas, da denke ich an Cradle to Cradle. Das heißt, du sagst so Cradle to Cradle, eigentlich eine tolle Idee und unglaubliche Forschungsleistung, das möglich zu machen, aber im Prinzip dann ein Schuss in den Ofen.
Also man muss verstehen, Cradle to Cradle ist ein Konzept, wofür Betriebe viel Geld bezahlen, damit sie offiziell werben dürfen und sagen dürfen, wir haben ein Cradle to Cradle Produkt geschaffen. Das bedeutet, in erster Linie ist es mal ein Businessmodell. Das muss man verstehen. Und dann ist es so, wir sagen immer, Cradle to Cradle ist das schöne Märchen. Also das ist so das Ziel, was man gerne erreichen möchte, entspricht aber nicht der Praxis der Kreislaufwirtschaft. Also es gibt da schon Themen, die funktionieren, aber eben, also zum einen setzt man sich dann ganz klar für ein Businessmodell ein. Das ist wie man, wenn man sagt, ZF ist einfach der beste Antriebsstrang. So ist das einfach ein Konzept. Und das kann funktionieren, muss aber nicht funktionieren und wird vor allem eben auf der Materialseite betrachtet und eben nicht die Ganzheitlichkeit, die Entsorgungsbranche aber fordert. Also ja, in dem Fall kompostierbares T-Shirt, kompostierbarer Turnschuh macht einfach leider gar keinen Sinn. Und was man den aber lassen muss, werbetechnisch, marketingtechnisch, wahnsinniges Erfolgsmodell, um überhaupt mal auf Kreislaufwirtschaft, Entsorgung und so weiter aufmerksam zu machen. Also das machen die Leute schon richtig gut von Cradle to Cradle, ja.
Wow, wir haben schon super viele Themen besprochen. Jetzt angenommen, da draußen hört ein Matthias oder eine Mathilda zu, in einer ähnlichen Position, die aber erst am Anfang des Prozesses ist. Nadine, ist mir noch ein Thema durchgerutscht, das man wissen sollte, bevor man loslegt?
Nein, ich würde sagen, einfach mutig sein, einfach mal machen. Ich glaube, die Grundvoraussetzung ist Engagement und der Wille, was zu verändern. Ich weiß nicht, Matthias, wie siehst du es?
Genau so. Genau. Man muss einfach anfangen, machen.
Und was ist bei euch da draus entstanden, Matthias? Wie gesagt, das klang schon so, als ob dein Team am Start ist bei euch. Also was hat sich da draus entwickelt? Das Projekt war ja 2017, ging über ein Jahr ungefähr. Ist das danach noch weitergelaufen? Konntest du mehr Mitarbeitende mit einbinden? Hat sich das vielleicht sogar so verselbstständigt?
Also das ist tatsächlich so. Die Rahmenbedingungen oder die Bereitschaft hat sich dadurch deutlich erhöht. Es kommen auch Ideen aus den Fertigungen selber. Wir haben heute nicht mehr so diese Diskussion, ach, was wollt ihr denn da? Sondern es wird von vornherein mitgedacht bei den Planungen. Auch nicht immer perfekt, das muss man auch sagen. Aber die Leute sind heute viel bereiter, auch die Stoffströme zu trennen, weil sie einfach den Wert eher erkennen. Es ist einfach eine Frage, dass man heute auch argumentieren kann, wenn du es vermischt, kannst du das erlösen. Wenn du es trennst, erlöst du das. Du musst dir überlegen, ob du das mit einplanst oder nicht. Also man kann heute auch viel mehr wirklich mit kaufmännischen Cases argumentieren, warum es gut ist, das so zu tun. Muss ich schon sagen. Also die Bereitschaft im ganzen Unternehmen ist gefühlt für mich viel, viel größer geworden. Es haben sich eben auch Leute über das Projekt oder nach dem Projekt bei uns angesammelt, die diese Themen auch intrinsisch treiben. Also die einfach damit reingehen.
Ich würde sagen, wer zuhört und das Gefühl hat, wow, okay, Da drückt vielleicht die Regulation aktuell noch nicht, aber es ist halt unsere Ambition, mehr zu machen, als der Gesetzgeber von uns verlangt und starten will beim Thema Kreislaufwirtschaft oder Abfallwirtschaft, kann sich natürlich mit Matthias oder Nadine auf LinkedIn vernetzen. Die Links findet ihr auch in den Shownotes. Matthias Kreb, wobei du bist, glaube ich, gar nicht auf LinkedIn.
Nee.
Aber man findet dich, genau, einfach googeln, Matthias Kreb, ZF Schweinfurt und Nadine Speidel, die ist natürlich auf LinkedIn. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Vielen Dank, dass ihr beide vorbeigeschaut habt.
Gerne, vielen Dank.
Ja, sehr gerne da.
Und vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss mit dabei wart, liebe Community. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin natürlich einmal noch kurz zum Schluss in eure Podcast-App reingehen. Einfach kurz ein paar Sterne vergeben, wenn euch die Folge weitergeholfen hat. Und wenn ihr zufälligerweise bei Apple Podcast zuhört, aus der Folge rausgeht, in Gewinne Zukunft an sich den Podcast ganz nach unten scrollt, bei Bewertung könnt ihr dort tatsächlich zwei Sätze schreiben. Einfach eine kleine Bewertung schreiben, das hilft Gewinne Zukunft im Ranking unglaublich, um sich weiter oben zu positionieren und noch mehr Menschen mit guten Infos zu versorgen. Und natürlich freue ich mich auch, mit euch auf LinkedIn vernetzt zu sein, um dort die Themen in der Community weiter zu diskutieren. Auch mich findet ihr in den Shownotes, Zackes Brustig. Lasst uns auf LinkedIn vernetzen. Teilt mir mit, welche Themen euch noch hier in Gewinne Zukunft fehlen, dann baue ich das in der nächsten Staffel spätestens mit ein. Und damit bis zum nächsten Mal.